Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Was kümmert euch denn ihre Tugend, wenn ihr sie zur Sünde verführt? Ihr zwingt ihren Widerstand nieder und hinterher seid ihr empört. Da flüstert ihr streng, sie sei lüstern. Sie, die eurem Drängen willfährt. Vergleichbar ist euer Gebaren, so albern, so dumm, so verrückt. Dem Kind, das ein Schreckgespenst bastelt und hinterher davor erschreckt. Wenn ihr sie hofiert, dann wollt ihr sie leicht und zur Liebe begabt, wie Thais. Doch keusch wie Lucretia wollt ihr sie, wenn ihr sie habt. Was könnte noch seltsamer sein, als solch verrücktes Betragen? Er, der den Spiegel verschmiert hat, will seine Blindheit beklagen? Ob sie euch erhört oder wegstößt, keine macht es euch recht. Ihr spottet, wenn sie euch lieb hat. Doch weh, sie behandelt euch schlecht. Mag eine sich noch so sehr hüten, sie hat daraus keinen Gewinn. Weigert sie sich, ist sie undankbar. Doch liederlich gibt sie sich hin. Weil eure Dummheit kein Maß kennt, drum messt ihr mit zweierlei. Der Grausamkeit zahlt ihr die eine, die andere der Hurerei. Wie hättet ihr sie denn gerne, die Dame, die Frau eurer Wahl, wenn die Spröde euer Gefühl kränkt, die Willige eure Moral? Jenseits von Leid und Empörung, ihr wolltet es so, meine Herren. Ist's besser, sie liebt euch gar nicht. Ihr mögt euch dann gerne beschweren. Sie, von eurem Liebesgejammer beflügelt, ergibt sich der Lust. Ihr, habt ihr sie endlich verdorben, beklagt ihrer Tugend Verlust. Wer trägt denn die größere Schuld, wenn sündige Leidenschaft siegt? Er, der sie drängt zu erliegen? Oder sie, die dem Drängen erliegt? Und wer trägt die größere Schuld, wenn man beide Vergehen vergleicht? Sie, die fürs Sündigen Geld nimmt, oder er, der die Rechnung begleicht? Ihr wollt lieber nichts davon hören, dass man euch die Schuld dafür gibt, dann liebt, wozu ihr sie gemacht habt, oder macht sie zu dem, was ihr liebt. Hört auf damit, sie zu bedrängen, und mit mehr Recht, doch erst dann, den Stab über jene zu brechen, die von euch nicht ablassen kann. Es ist eurer Dreistigkeit vieles an Waffen zur Seite gestellt. Ihr kämpft und ihr lockt mit den Listen des Teufels, des Fleisches, der Welt. Danke, soweit das erste Gedicht. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen, was einen großen Teil der Lyrik der Juana ausmacht, und zwar auch ihre Liebeslyrik. Ihre Liebeslyrik ist eine Lyrik, die von der Liebe ebenso handelt, wie in die Liebe selbst hineingeht. Also es gibt sehr viele beobachtende Gedichte, Gedichte über die Eifersucht, über die Männer. Und es gibt Gedichte, die sich an Männer richten und auch an eine Frau. Es gibt sehr innige Gedichte an eine Frau, deren Geschichte, also die Geschichte dieser Frauenfreundschaft muss wohl erst noch geschrieben werden. Und ich möchte beginnen mit zwei Sonetten über die Endlichkeit der Liebe. Liebe beginnt mit manch schlafloser Nacht, mit rastloser Inbrunst, stetem Verlangen. Sie wächst, wenn sie wagt, an Zweifel und Tat. Sie nährt sich von Tränen, Bitten und Bangen. Wird sie dann lau und schwindet die Neigung, verbirgt sie es hinter täuschenden Blicken, bis Eifersucht oder Beleidigung ihr Feuer mit ihren Tränen ersticken. Dies sind ihr Anfang, ihr Ende, die Mitte. Dass Celia dich flieht, die dich einst liebte. Was machst du als Sino darum an Geschrei? Welchen Grund gäb's, dass man drunter litte? Die Liebe betrug dich nicht, mein Alcino. Sie kam bloß zu Ende. Sie ist bloß vorbei. Und es gibt auch zartere Töne, sehnsüchtigere Töne, die Sor Juana anschlägt. Die Gedichte sind schwer zu datieren. Was geschrieben wurde, als sie bereits Nonne war, es dürfte das meiste sein, ist sehr schwierig zu sagen. Ganz bestimmt sind die Gedichte aber beeinflusst von einer Zeit, die sie am vizeköniglichen Hof verbracht hat, als Gesellschafterin der Königin. Noch ein Sonett. So bleib doch, Schatten meines spröden Liebsten, du Zauberbild, das ich so sehr begehre, du Traum, für den ich freudig sterben will, du süßer Wahn, nachdem ich mich verzehre. So fügsam wie das Eisen dem Magneten folgt deinem Liebreiz, Schönster, meine Brust. Wozu erschmeichelst du dir meine Liebe, wenn du dann fliehen und meiner spotten musst? Und damit willst du, eitler Kerl, nun prahlen? Hältst deine Grausamkeit für einen Sieg? Mein Traumprinz, du, ich lass es mir gefallen. Meiner Umarmung magst du ruhig entfliehen. Was hilft's dir denn? Niemals entkommst du den Kerkermauern meiner Fantasien. Das Leben für ein unehelich geborenes kreolisches Mädchen, das vaterlos aufgewachsen ist, war nicht immer einfach, und ich habe einige wenige biografische Gedichte in dieses Buch aufgenommen. Und ein kleines böses Epigramm möchte ich Ihnen kurz vorstellen, das wohl eine Antwort auf sehr viel Spott und Häme, die die junge Dichterin, das junge Mädchen, aufgrund ihrer Vaterlosigkeit erleiden musste, geschrieben worden sein dürfte. Einen unehrenhaften Vater sehe ich als Schande an, wenn ich für sein Leben könnte, was er für das meine kann. Barmherziger war deine Mutter, dir so reiche Wahl zu lassen. Such dir aus, wes Spross du bist. Irgendeiner wird schon passen. Da ich hier in der Sektion Religion vortragen darf, möchte ich, bevor mir die Zeit davon läuft, einen Text aus einer Messe lesen, aus einem Villancico. Villancicos sind vielleicht vielen ein Begriff, die Spanien lieben oder die Mexiko lieben. Das sind heutzutage Weihnachtslieder. Damals waren es Lieder und Gedichtzyklen, mit denen Heiligenfeste begangen wurden. Unter anderem das Fest der heiligen Katharina von Alexandrien. Mit dieser Heiligen gab es eine große Identifikation, also zwischen der Dichterin und dieser Heiligen. Und genau diese Messe war vielleicht auch eine Möglichkeit, Botschaften zu transportieren, die sonst nicht so einfach transportiert werden konnten. Die geistige Minderwertigkeit der Frau war damals noch in der Gesetzgebung verankert. Es war auch für eine sehr berühmte Nonne und als Theologin durchaus geschätzte Frau wie Juana sehr, sehr schwierig, sich zu äußern. Es hatten sie ihre theologischen Schriften, ihre Interpretationen des Lebens der Heiligen und der Bibel auch immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Und eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das in gewisser Weise zu umgehen, waren diese Messen. Man muss sich Villancicos als großes Spektakel vorstellen. Die Gesellschaft Neuspaniens hat sich nicht zusammengesetzt aus verschiedenen Volksgruppen, sondern ist in diese zerfallen. Es hat die spanische Obrigkeit gegeben, es gab die Kreolen, es gab die Indios, es gab, nachdem die Versklavung der Indios verboten worden wurde, jede Menge Afrikanerinnen und Afrikaner, die als Sklaven nach Neuspanien gekommen waren. Und diese religiösen Spektakel dienten auch zur Zentrierung dieser Gesellschaft, natürlich auch zur Missionierung, aber vor allem zur Zentrierung. Es gab dabei immer auch ein volkstümliches Stück, das Ite Missa Est ist es in diesem Fall, das zum Auszug gespielt wurde. Und ja, man könnte das in Gstanzen singen, was ich jetzt nicht tun werde. Aber ich werde Ihnen kurz erzählen, worum es geht. Es ging um Katharina von Alexandrien, eine junge Frau von ausgesprochener Schönheit, Intelligenz und Bildung, die für ihren Glauben den Tod in Kauf genommen hat, zuvor aber großen Ruhm erlangt hat als intelligente Frau. Und das war damals eine Unerhörtheit. Und so muss man sich das jetzt vorstellen. Es ist in der Kathedrale von Oaxaca uraufgeführt worden, Ende des 17. Jahrhunderts. Das folgende Lied wurde gesungen. Von einem Wunder will ich euch singen. Was denn nur? Was? Was, was, was? Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Was ist's? Sag's doch schnell, wir brennen vor Neugier. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Es war eine Jungfer, ein Mädchen noch gar, die zählte nicht mehr als 8 und 10 Jahre. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Und die, was weiß ich denn, wie das geschah, die wusste gar vieles, als Frau, die sie war. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Denn wird nicht gesagt, ich weiß nicht von wem, dass Frauen nichts können, nur spinnen und nähen? Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Gestandenen Männern konnte sie imponieren. Ein Bürschlein könnte doch eine jede verwirren. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Und auch eine Heilige war sie, wie man hört, dabei hat ihr Wissen sie gar nicht gestört. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Es hört, dass so heilig und weise sie wär der Teufel. Der schläft nicht und schickt Luzifer. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Ein Weib, das gar klüger ist als die Herren, ja klüger als er, das hört der nicht gern. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Was tut er? Nen König geht er überreden? Der soll sie versuchen, ihren Gott aufzugeben. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Der König bestürmt sie, doch sie lässt für Gott sich nimmer besiegen. Sie ist lieber tot. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Mehr weiß ich nicht, lasst mich. Doch merkt ihren Namen. Der war Katharina. In Ewigkeit. Amen. Das Buch enthält neben Liebesgedichten an Männer über die Liebe auch einige sehr schöne Verse, die an eine Frau gerichtet sind. An Maria Luisa Manrique de Lara. Es ist eine Freundschaft, eine Liebe, über die viel spekuliert worden ist und wohl auch noch mehr spekuliert werden wird. Was wir mit Gewissheit haben, sind wunderschöne Texte. Es sind ungefähr 40 an der Zahl, die im Laufe der Freundschaft der beiden Frauen entstanden sind. 5 dieser Texte sind in diesem Buch abgedruckt. Und um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, von einer Freundschaft, die auf sehr vielen Ebenen stattgefunden hat, die sehr innig war, die sehr zärtlich war, in der die Philosophie, das Geistige, das Gespräch eine große Rolle spielte, möchte ich Ihnen einen der ersten Zettel, die diese Freundschaft belegen, vorlesen. Man muss sich das vorstellen, die eine Frau hat im Kloster gelebt, im Kloster der Hieronymitinnen, die andere im Palast. Die meisten Treffen fanden im Kloster statt und es wurden immer wieder Kuchen hin und her geschickt, eine Rose, ein kleines Geschenk, ein kleiner Zettel, eine kleine Nachricht. So ein Zettel ist uns erhalten worden. Der Page verrät's euch gewiss, wie ich euer Geheimnis, kaum, dass ich's gelesen, um es zu wahren, zerriss. Damit nicht genug. Ich schwör's euch, die Fetzen, in die ich's gerissen, ich habe sie ohne zu zaudern gegessen. Denn sei es auch zerrissen, nie könnte ich's ertragen, solch Herzensgeheimnis außerhalb meines Busens zu wissen. Und weil es sich anbietet zum Abschluss, es gibt eigentlich einen Prolog, den die Dichterin selbst für die zweite Auflage ihres Werks, das in Spanien um 1700 herum veröffentlicht wurde, geschrieben hat. Und sie wendet sich in diesem Gedicht direkt an die Leserschaft, an die unbekannte Leserschaft der Zukunft, also auch an Sie alle. Und ich werde Ihnen daher zum Abschluss einen Teil daraus vorlesen. Diese Verse, du mein Leser, will ich deiner Freude weihen. Mir sind sie bloß dazu gut, dass ich sehe, wie schlecht sie seien. Dennoch, weder sie entschuldigen, noch sie anempfehlen will ich, denn das hieße ja, ich nehme sie womöglich viel zu wichtig. Will auch nicht, dass du beim Lesen gar in Dankbarkeit verfällst, konnte ich's doch niemals ahnen, dass du sie in Händen hältst. Magst du sie jetzt kritisieren? Tu dir keine Zwänge an. Ich bin mit ihnen fertig. Nun ist dein Ermessen dran. Nichts Freieres gibt es auf Erden als unseren menschlichen Geist. Soll ich ihn zügeln, wenn selbst Gott ihn nicht in die Schranken weist? Drum sag über sie, was du willst. Je grausamer du sie vernichtest, je mehr bist du in meiner Schuld. Je mehr meiner Muse verpflichtet, ist nicht, was sie dir kredenzt, das köstlichste aller Gerichte. So nennt man bei Hofe das Lästern. Drum lästre ruhig meiner Gedichte, so dass du in jedweden Falle deinen Gewinn von mir hast. Erfreue dich, wenn's dir gefällt, und lästere, wenn's dir nicht passt. Ach, ich könnte sicherlich sagen, dass mir das Kopieren, weil so eilig keine Zeit ließ, sie auch noch zu korrigieren. Dass vom vielen, die dran werken, manch einer den Sinn verdirbt und aufgrund von schlechter Abschrift manch ein Wort zum Leichnam wird, dass ich in den kurzen Pausen zwischen meine Standespflichten keine Zeit find, meine Dichtung mit mehr Sorgfalt zu verrichten, dass ich kränkle, dass so wenig Muße für mein Schreiben bleibe, dass ich, ach, selbst diese Zeilen hier an dich im Gehen schreibe. Doch dies alles führt zu nichts, will dich ja nicht glauben lassen, dass sie vielleicht besser wären, hätte ich mir mehr Zeit gelassen, sondern dass bloß auf Befehl hin, dem ich fügsam mich ergebe, ich sie, weil es meine Pflicht ist, hiermit aus der Taufe hebe. Ob du mir das glauben möchtest, kümmert mich daher nicht viel, denn am Ende glaubt auch jeder, was er eben glauben will. Adieu. Dir eine Stoffbahn zeigen, das ist alles, was ich tue. Wenn das Tuch dir nicht gefällt, lass das Bündel einfach zu. So viel. Juana de la Cruz. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, ich denke, wir sind noch ein paar Minuten da.
Ja, vielen Dank, Heidi König-Porstner. Und ich denke, es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass Frau König-Porstner für ihre Übersetzung mit dem Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft ausgezeichnet wurde. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das Buch ist zweisprachig gedruckt, das heißt, Sie haben es wirklich vor Augen. Das ist ja eine Art Dialog zwischen den spanischsprachigen Originalgedichten und Heidi König-Porstners Übersetzungen. Und Sie können es also mit eigenen Augen nachverfolgen. Und ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Vielen Dank noch einmal.
diese Lücke da rein. Das ist ja schöner aussehen. Wir machen Fotos, das muss man. Ja, ich weiß genau deine Biografie.
Immer noch nicht?
Ja, also schönen guten Tag, dass Sie so die Reihen gefüllt haben. Mein Name ist Jörg Becken vom Berliner Klack Verlag und wir sind hier, um eine Autorin zu präsentieren, die ihren zweiten Roman bei Klack veröffentlicht hat, Ruth Fruchtmann. Ich möchte noch zwei Sätze zum Verlag sagen, warum Ruth Fruchtmann in unserem Programm ist. Also unsere Schwerpunkte ist Erinnerungskultur, Diktaturaufarbeitung, dann die ganzen Transformationsprozesse der Globalisierung, der postkommunistischen Zeit, Diktaturaufarbeitung im weitesten Sinne und modernes Leben. Und Ruth Fruchtmann hat bei Klack ihren ersten Roman veröffentlicht, der heißt Krakowiak. Man kann sich schon denken, um was es da geht, nämlich um die Stadt K in Polen. Und das ist eines ihrer Hauptanliegen, dieses deutsch-jüdisch-polnische Verhältnis zu beleuchten aus ganz verschiedenen Perspektiven. In ihrem zweiten Buch, was auch schon lange gereift ist, hat sie eine praktisch 40-jährige Entwicklung, weltpolitische Entwicklung nachvollzogen anhand einer fiktiven Biografie. Das Buch heißt Jerusalem-Tag und praktisch hat sie die Summe all ihrer politischen Entwicklung und ihrer persönlichen Sichtweisen, die sich über 40 Jahre entwickelt haben, dargelegt. Also Ruth Fruchtmann wurde in London geboren. Sie ist auch mit dem zionistischen Kontext aufgewachsen, mit der Frage des Judentums, mit Israel. Und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.